Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute mit unseren ganz persönlichen Sommerbüchern 2020, unsere Ferienempfehlungen quasi. Und meine Kollegin Wiebke Poromka, die ist nochmal bei mir.
Ja, und ich habe mein Sommerbuch ja schon vorgestellt, aber Sie noch nicht, lieber Christian Raphansel. Und das machen wir jetzt. Sie haben das Buch Fake Facts von Katharina Nokun und Pia Lamberti dabei. Warum ist das Ihr Sommerbuch 2020?
Weil wir in einem Sommer leben, wo ein veganer Imbissbudenbetreiber mit antisemitischen Sprüchen Heerscharen um sich schart. Ein Sommer, wo manche Menschen Bill Gates mehr fürchten als eine Pandemie oder wo vor ein paar Monaten erst in Hanau und Halle Menschen ermordet worden sind, weil die Täter rechtsextreme Verschwörungstheorien geglaubt haben, wie zum Beispiel, dass die deutsche Bevölkerung ausgetauscht werden soll. Und von solchen Verschwörungstheorien handelt dieses Buch, dass Angela Merkel Hitlers Tochter ist, dass Hitler auf der Rückseite des Mondes lebt und dass unter der Erde ein Krieg zwischen Echsenmenschen und Klonen tobt.
Das klingt komplett irre. Jetzt haben Sie gerade Verschwörungstheorien gesagt, so würde ich das eigentlich gar nicht nennen, eher so verquirlter Verschwörungsbullshit.
Ja, das argumentieren die beiden Autorinnen auch. Die sagen auch, Theorie ist zu viel der Ehre, dieser Begriff. Und die sortieren dann verschiedene Begrifflichkeiten und sagen, also übergeordnet könnte man von Verschwörungsmythen reden, also zum Beispiel die angebliche jüdische Weltverschwörung. Konkrete Verschwörungserzählungen wären dann sowas wie, dass Angela Merkel eine Marionette der Rothschilds ist. Oder dann, wenn sie von den Menschen reden, dann sind das Verschwörungsideologen, also Leute, die derlei eben gerne glauben.
Ja. Aber wenn die Autorinnen selbst diesen Begriff der Theorie ablehnen, warum heißt denn das Buch mit vollem Titel Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen?
Das kann ich ehrlich gesagt auch nicht erklären. Mir ist nicht ganz klar, warum der Verlag diesen Titel darauf gedruckt hat. Ich finde, das wird dem Buch nicht ganz gerecht, weil das Buch nämlich sehr genau ist in den Begrifflichkeiten, ganz unaufgeregt und sehr analytisch da drauf guckt. Also jetzt mit den Begrifflichkeiten habe ich es gerade schon gesagt. Aber auch zum Beispiel, wenn es in dem Kapitel darum geht, wie man Verschwörungsmythen denn entlarven kann, dann sagen die, naja, drehen wir das Ganze doch mal um. Und wir versuchen jetzt mal, Mythen über Verschwörungsmythen zu entlarven. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Wie zum Beispiel, wer sowas glaubt, der ist verrückt und paranoid. Oder erst das Internet hat die Verbreitung möglich gemacht. Oder auch Verschwörungsmythen sind für Leute, denen die Welt zu komplex ist. Und das gucken die sich dann sehr genau an und sagen, naja, ganz so eindeutig ist das nicht. Leute, die sowas glauben, man sollte die nicht pathologisieren von wegen paranoid. Das Internet, insbesondere YouTube, hat zwar sehr zur Verbreitung beigetragen, aber Verschwörungsmythen sind schon viel, viel, viel älter. Und dass die alle so super simpel seien, die Theorien, das stimmt auch nicht. Viele von denen sind wahnsinnig kompliziert. Sie sind nur in einem Punkt sehr, sehr simpel, nämlich, dass es immer den einen bösen Gegner gibt.
Okay, also man soll diese Mythen nicht zu Theorien aufwerten, aber gleich ein ganzes Buch darüber schreiben oder auch lesen?
Doch, also zum einen ist das einfach sehr originell teilweise und deshalb auch unterhaltsam. Vor allem aber, sie sagen, das sind keine Theorien, die man ernst nehmen kann, aber man muss die Menschen ernst nehmen, die das glauben, weil Verschwörungsmythen schlicht und ergreifend gefährlich sind. Also wenn ich glaube, es gibt eine Verschwörung zwischen Regierung, zwischen Pharmaindustrie und Ärzteschaft, dann gehe ich vielleicht nicht ins Krankenhaus, wenn ich krank bin. Dann ist es gefährlich für mich selbst. Mhm. Vor allem aber ist sowas gefährlich für andere. Also wer sich als Opfer einer großen Weltverschwörung sieht, der glaubt ja auch, er hätte das Recht, sich zu wehren, vielleicht sogar die Pflicht, sich zu wehren. Da kann Terror als Notwehr verstanden werden. Also wir leben ja in einer Zeit, wo wir eine rechtsextreme Prepper-Szene haben, die Munition hortet und sich auf den Bürgerkrieg vorbereitet. Jetzt gerade fliegen rechtsextreme Elitesoldaten auf, die vom angeblichen Austausch der Bevölkerung fabulieren und eben auch Sprengstoff beiseite schaffen. Also deswegen ernstes Thema, Buch lesen, ja.
Und sind denn diese Verschwörungsmythen immer rechtsextrem?
Sehr viele, sehr, sehr häufig. Das schildern die auch, aber das Tolle an dem Buch ist eben, auch da gucken sie wieder sehr analytisch hin und sagen, naja, es gibt sehr viele solche Muster auch auf der linken Seite mit erstaunlichen Überschneidungen. Also ich musste da gleich an Chantal Mouffe denken zum Beispiel, die seit Jahren für einen linken Populismus wirbt mit so einer Erzählung, wir gegen die, das gibt es dann auch in Deutschland, bei Sarah Wagenknecht hört man Ähnliches. Und dieses Wir, das Volk, gegen die Elite, das rutscht eben sehr schnell. Die Elite ist die Geldelite, sind die Zionisten, sind die Juden. Also das sind nur ganz, ganz, ganz kleine Schritte. Auch bei der Occupy-Bewegung waren am Anfang sofort Schilder zu sehen gegen die Zionisten an der Börse. Die Organisatoren haben sich dann davon distanziert, aber das rutscht sehr schnell. Das heißt, da ist es auch links. Oder ganz andere Verschwörungsmythen, wenn wir an das ganze Impfthema denken. Also das sind auch viele Eltern, die halten sich für links, die halten sich für alternativ, die halten sich für weltoffen, glauben aber, es gäbe eine Verschwörung, ihre Kinder zwangs zu impfen. Jetzt gerade dieser Tage, es gibt in Süddeutschland die Story von diesen, Sie kennen diese Tipptoy-Stifte, ne? für so Kinderbücher. Das sind so elektronische Stifte, die so optische Codes auslesen können. Da gibt es jetzt ernsthaft die Story, dass diese Stifte bei geimpften Kindern anfangen zu piepen. das sei der Beweis dafür, dass die Kinder per Impfung einen Chip eingepflanzt kriegen. Das ist so irre, dass ich wirklich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll.
Nee, weiß man nicht, aber es glauben ja offenbar Leute. Mhm. Haben die Autorinnen irgendeine Erklärung dafür, ja, wie die darauf kommen, diese Menschen?
Es gibt ziemlich viele Untersuchungen dazu, so psychologisch, wie das funktioniert. Manches davon ist auch einfach naheliegend. Ne? Also, dass Menschen eher dazu neigen, wenn sie einen Kontrollverlust erleben, sich ohnmächtig fühlen, dass das natürlich einfacher zu verarbeiten ist, wenn es die große böse Verschwörung gegen einen gibt. Und dann ansonsten hat es aber auch sehr viel mit Selbstaufwertung zu tun. Also, wenn ich den Eindruck habe, ich schwimme gegen den Strom. Auch da gibt es Untersuchungen, dass Leute die Verschwörungstheorien glauben, die dann besonders intensiv glauben, wenn ganz viele sagen, dass die nicht stimmen. Weil dann sind sie ja die einzigen Wachen, die gegen den Mainstream irgendwie ankämpfen. Und wie toll sich diese Selbstaufwertung anfühlen muss, sieht man bei jedem Video, wenn Sie sich diesen veganen Imbissbudenbetreiber mal im Internet angucken, dieses selbstgewisse Grinsen, der fühlt sich toll dabei.
Okay, dann gibt es einerseits die Leute, die das glauben, aber es gibt ja auch diejenigen, die das in die Welt setzen, die das verbreiten. Mhm. Kann man das voneinander trennen oder fällt das eigentlich in also eins?
Oft natürlich nicht, weil die dieses Glauben es dann auch weiter verbreiten. Aber es gibt natürlich ganz klare Profiteure. Das sind einmal auf politischer Ebene natürlich extreme Strömungen. Auch die AfD operiert ja mit solchen Geschichten. Aber es gibt auch ganz einfach finanzielle Profiteure. Das ist ein Riesengeschäft. Also es gibt in den USA zum Beispiel, kann man für die Zeit nach der Apokalypse, kann man sich so Survival-Kondos, also so Überlebens-Apartments kaufen. Die kosten 4,5 Millionen mit der Garantie, dass man danach noch 5 Jahre überlebt. Super Sache. Also ein Riesengeschäft. Und auf anderem Niveau, die Autorin beschreiben zum Beispiel eine Tagung, die in Berlin stattgefunden hat, von den Freimaurern. Da geht es dann um Armbänder, die vor WLAN-Strahlung schützen. Es geht darum, wie man Wasser informieren kann, damit es gesünder ist für also bis zu 12 Euro der Liter, also einfach Leitungswasser, ja, und dergleichen. Also völlig abgedrehte Sachen. Das heißt, da werden die Leute verunsichert und dann ausgenommen. Das ist also ein Riesengeschäft, ja.
Jetzt haben Sie so viele Beispiele genannt. Man merkt schon, das sind auch natürlich Menschen, denen wir vielleicht auch im Alltag begegnen, diese Menschen, die an solche Verschwörungstheorien glauben. Geben die Autorinnen auch ganz praktisch vielleicht Tipps? Wie geht man damit um? Spricht man mit denen? Spricht man nicht mit denen?
Ja, das ist leider das kürzeste Kapitel am Ende, aber da geht es dann schon darum, wenn irgendwie der Onkel plötzlich von Chemtrails redet, was macht man? Und da sagen sie, guck dir die Situation genau an. Überleg, kannst du mit ihm reden? Erreichst du den? Wenn du mit ihm redest, wen willst du eigentlich erreichen? Willst du wirklich ihn erreichen oder vielleicht die dabei stehen? Und dann geben sie so ein paar Argumentationshilfen. Das streifen sie auch noch ganz am Ende kurz. Aber da ist wirklich die wichtigste Botschaft eigentlich, nicht weggucken, nicht schweigen. Weil wenn Leute dabei sind, in so einen Kaninchenbau reinzurutschen, wenn sie erstmal ganz unten sind, finden die nicht mehr raus.
Also nicht weggucken, sondern hingucken und ein Buch, das dazu anleitet, das dazu hilft, das ist Ihr Sommerbuch 2020, Fake Facts wie Verschwörungstheorien, unser Denken bestimmen von Katharina Nocun und Pia Lamberti, 19,90 Euro und erschienen ist das Buch im Quadriga Verlag.